Genau. Also ich werde mich im Wesentlichen, gerade weil es ja auch nicht länger als dreiviertel Stunde werden soll, auf die beiden ersten Punkte beschränken. Die Frage, wieso und inwiefern die Ostererfahrung auch für dieses Thema als Wendepunkt zu bezeichnen ist. Und die zweite Frage, der zweite Punkt, die Bedeutung der Geistbegabten aller Getauften für das entstehende Gemeindeleben. Da möchte ich mit Ihnen auch zunächst einen Blick darauf werfen, welche Arbeitsbereiche und Funktionen, Funktionsbezeichnungen finden wir denn in den Briefen des Paulus. Und ich beschränke mich jetzt wirklich ganz bewusst auf die sieben authentischen Paulusbriefe. Und dann auch wiederum aus diesen Briefen Beispiele für die Beteiligung von Frauen an genau diesen Arbeitsbereichen und Funktionen. Ja, die Ostererfahrung als Wendepunkt. Ich will mit der These beginnen, die aktive Rolle von Frauen im nachösterlichen Gemeindeleben hat keinen Haftpunkt im vorösterlichen Wirken Jesu. Das gilt unbeschadet der Tatsache, dass zur Nachfolgegemeinschaft Jesu in Galiläa und dann auch auf seiner Wanderung nach Jerusalem selbstverständlich Männer und Frauen vertreten waren. Das prominenteste Beispiel einer Frau ist hier sicherlich Maria von Magdala. Aber warum spielt das Wirken des irdischen Jesus für die späteren Leitungsfunktionen keine Rolle? Nun, im Zentrum der Verkündigung Jesu stand ja die anbrechende endzeitliche Herrschaft Gottes. Jesus von Nazareth war zutiefst überzeugt, dass mit seiner Person, mit seinem Wirken diese neue Phase der Geschichte Gottes mit den Menschen bereits begonnen hatte. Und er erwartete auch die Vollendung dieser Herrschaft Gottes, dieser endzeitlichen Herrschaft Gottes und den Beginn der neuen Schöpfung in ganz naher Zukunft. Und deswegen sieht er keine Notwendigkeit, zum einen für die Verbesserung irdischer Verhältnisse. Wo Jesus helfend, heilend eingreift, da soll sozusagen durch dieses Tun bereits das Heil der Gottesherrschaft erfahrbar werden. Es soll schon in den Blick geraten, die Menschen sollen schon spüren, was bedeutet das, wenn diese Herrschaft Gottes sich wirklich endgültig durchgesetzt hat. Und zum Zweiten, damit sieht er natürlich auch keine Notwendigkeit, Strukturen für ein wie auch immer geartetes Zusammenleben innerhalb seiner Nachfolgegemeinschaft ja, auszubilden. Das heißt also, ganz klar gesprochen, die kirchlichen Funktionen und Ämter lassen sich nicht auf das Werk des irdischen Jesus zurückführen. Die 12, die er berufen hat, sind mitnichten spätere Amtsträger oder die ersten Amtsträger oder gar Bischöfe, sondern sie repräsentieren Israel, das neu zu sammeln ist. Sie stehen also für das gesamte neue, neu gesammelte endzeitliche Volk Gottes. Ganz wesentlich ist, dass Gott Jesus von Nazareth nicht bei den Toten belassen, sondern ihn zu neuem, unvergänglichem Leben auferweckt hat. Das wird bezeugt von Männern und Frauen. Männer und Frauen haben den Auferweckten erfahren, sie sind ihm begegnet, er ist ihnen erschienen, er hat sich sehen lassen. Wir haben im Neuen Testament zwei Überlieferungsstränge. Einmal die Bekenntnistradition, die sich nicht zuletzt auch vor allem in der Briefliteratur findet und da auch noch mal besonders in den echten Paulusbriefen. Diese Bekenntnistradition ist also literarisch gesehen die ältere Generation. Und in dieser Bekenntnistradition gilt Kephas als der Ersterscheinungszeuge des Auferweckten. In der Erzähltradition, das sind also die Erzählungen über die Auffindung des leeren Grabes am Ostermorgen durch die Frauen und ihre Begegnungen mit dem Auferweckten. In der Erzähltradition gelten Maria von Magdala und die anderen Frauen als die Erstzeugin der Erscheinung. Und darauf pochen ganz gerne auch Frauen, dass sie sagen, ja, aber Jesus ist den Frauen zunächst erschienen. Ich denke einmal, das ist eine Kontroverse, die wir Frauen uns eigentlich sparen sollten. Warum? Die Auferweckung Jesu bedeutet eben keine Rückkehr in sein vormaliges irdisches Leben, sondern mit seiner Totenauferweckung ist er bereits neue Schöpfung. Er gehört bereits zur neuen Schöpfung, zur neuen Welt Gottes. Und das bedeutet, dass der Auferweckte in seiner neuen endzeitlichen Existenz nicht mehr an unsere erfahrungsweltlichen Kategorien von Zeit und Raum gebunden ist. Das wird auch sehr schön deutlich in der Erzähltradition der Ostererzählungen, dass Jesus plötzlich da ist und genauso plötzlich wieder verschwindet, dass er durch verschlossene Türen geht, dass er bei den Emmausjüngern ist und als die zurückkehren, werden sie empfangen mit der Nachricht, der Herr ist wahrhaft auferstanden und dem Simon erschienen. So, das heißt also, es ist eine sinnlose Kontroverse, nach unseren Kategorien zu fragen, wem ist er zuerst erschienen. Das Entscheidende ist, der Auferweckte ist Männern und Frauen, Frauen und Männern erschienen. So. Ja, und eines der ältesten Bekenntnisse finden wir im ersten Korintherbrief um das Jahr 55. Und hier werden nun die Erscheinungszeugen, man könnte fast sagen, aufgelistet. Noch zur alten Tradition, die Paulus zitiert, gehört, und dass er erschien dem Kephas, also Petrus, dann den 12. Und dann ergänzt Paulus diese Liste. Er erschien vor 500 Brüdern auf einmal. Dann erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln und zuletzt erschien er auch mir. Und dann sagt er etwas später, das steht nicht mehr auf der Folie, ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Also auch er ist Apostel. Was können wir aus diesem Text nun sehen? Wir sehen zum einen, dass die Erscheinungszeugen, die namentlich genannt sind, alles Männer sind. Das hat mit dem jüdischen Zeugenrecht zu tun. Die Männer hatten nur das Zeugenrecht. Dann sind mehrere Gruppen genannt, die 500 Brüder. Und hier dürfen wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass unter dieser Gruppe der Brüder sich auch Frauen befanden. Das ist der übliche Sprachgebrauch in der damaligen Zeit. Wenn vom Kontext her es nicht wirklich Hinweise gibt, dass nur Männer gemeint sind, dann ist mit dieser männlichen Gruppenbezeichnung sind immer auch die Frauen mit eingeschlossen. Und das Gleiche gilt nun für die Gruppe der Apostel. Und in dem Fall haben wir sogar expressis verbis auch eine Frau mit Namen genannt, deren Tag wir ja heute hier gemeinsam feiern, nämlich die Junia in Römer 16,7, die ausdrücklich auch als Apostolin bezeichnet. Das heißt, auch unter der Gruppe der Apostel sind selbstverständlich Frauen inkludiert, eingeschlossen und sicherlich gehört dazu auch Maria von Magdala, obwohl sie im Neuen Testament nirgends ausdrücklich Apostolin benannt wird. Dann schauen wir auf die Deutung der Ostererfahrung in ihren existenziellen Implikationen. Zum einen lebten die ersten Christusgläubigen in akuter Naherwartung. Für die unmittelbar bevorstehende Zukunft erhofften sie, dass es zu einer allgemeinen Totenauferweckung kam, gemäß den frühjüdischen Hoffnungen, dass mit dem Beginn der neuen Schöpfung oder dass der Auftakt der neuen Schöpfung eben markiert wird durch die allgemeine Totenauferweckung. Und dass dann der auferweckte Christus zurückkommen werde zum endzeitlichen Gericht. Was nun ihre Gegenwart betraf, so waren sie davon überzeugt, dass sich in ihrer Gegenwart die Prophetie von Joel 3 erfüllt hatte, der davon spricht im dritten Kapitel, dass es in der Endzeit zur Geistausgießung über alles Fleisch kommen wird. Hier wird auch ausdrücklich gesagt, eure Söhne und Töchter werden Propheten sein. Hier wird also nicht mehr unterschieden zwischen Männern und Frauen. Sie haben gleichermaßen die prophetische Gabe. Es wird von Knechten und Mägden gesprochen, also von Unfreien, die auch den Geist empfangen werden. Und diese Prophetie von Joel hat wohl ganz entscheidend eingewirkt auf die alte Tauftradition, die Paulus im Galaterbrief in Galater 3, 27 und 28 zitiert, wo es heißt, die ihr nämlich auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Da gibt es nicht Jude noch Grieche, da gibt es nicht Sklave noch Freier, da gibt es nicht männlich und weiblich, alle nämlich seid ihr einer in Christus Jesus. Es fällt auf, die dritte Zeile, da gibt es nicht männlich und weiblich, ist etwas anders formuliert als die beiden vorausgehenden Zeilen Jude, Grieche, Sklave, Freier. Es hat damit zu tun, dass diese Formulierung eins zu eins übernommen ist aus der griechischen Übersetzung der Schöpfungserzählung. Das ist der Vers Genesis 1,27. Und das zeigt natürlich, dass angedeutet werden soll oder das gesagt werden soll, dass die Getauften, die Christus angezogen haben, die also die Identität Christi als des Sohnes Gottes geschenkt bekommen haben, dass für sie die schöpfungsbedingten Unterschiede untereinander keine Bedeutung mehr haben dürfen, obwohl sie natürlich noch, solange diese Schöpfung fortbesteht, existieren. Ja, das urchristliche Bewusstsein, dass alle Getauften auch den Geist empfangen haben, erwächst also aus dem Nachsinnen der Bedeutung des Ostergeschehens für die Gegenwart. Und natürlich die Ältesten, die frühesten Christusgläubigen sind natürlich alles Juden und Jüdinnen. Und insofern vollzieht sich dieses Nachsinnen selbstverständlich im Horizont frühjüdischer Vorstellungen von der endzeitlichen Wiederkehr des göttlichen Geistes. Und wie ich schon sagte, das hat dann auch ganz entscheidend auf die Tauftheologie und die Tauftradition eingewirkt. Das hatte aber nun auch ganz konkrete Bedeutung für die Gestaltung des Gemeindelebens. Und das macht Paulus ebenfalls im ersten Korintherbrief deutlich im 12. Kapitel, wo er auch das wunderschöne Gleichnis verwendet von dem Leib und seinen vielen Gliedern, um der Gemeinde in Korinth deutlich zu machen, dass es nicht darauf ankommt, dass alle dieselbe Gabe von Gott bekommen. Offenkundig herrschte darüber ein Streit in der Gemeinde, welches die entscheidende Gabe sei, die einen Getauften nun wirklich zu einem richtigen Christusgläubigen machten, sondern dass es eben darauf ankommt, dass es vielfältige Gnadengaben gibt, die ineinandergreifen und miteinander arbeiten, so wie im Leib die vielen verschiedenen Glieder und Organe aufeinander angewiesen sind und jedes seinen Dienst zu verrichten hat. Das heißt also, die Gemeinde als dieser leibhafte Organismus mit den Getauften als seinen einzelnen Gliedern kann nur als Einheit in der Vielfalt existieren. Und die jeweils individuelle Ausprägung der Geistbegabung, das Charisma oder die Berufung muss jeder und jede einzelne Getaufte in den Gemeindeleib, wenn sie so wollen, einspeisen. Dazu muss aber jetzt nicht nur die jeweils einzelne Person, das einzelne Gemeindemitglied bereit sein, sondern ja auch die Gemeinschaft muss es zulassen. Und das, denke ich, ist auch wichtig für uns heute. Wenn Berufungen da sind, wenn Menschen eine Berufung spüren, wenn auch Frauen die Berufung zu einem kirchlichen Amt spüren, dann hat eigentlich auch die Kirche, die Gemeinschaft der Glaubenden, die Aufgabe und die Verpflichtung, zuzulassen, dass eine solche Berufung für die Kirche gelebt werden kann. Und zwar ganz unabhängig davon, welche Voraussetzungen man aus dem, ja, man könnte fast sagen, profanen Leben mitbringt. Also nicht eine Frage der Herkunft, nicht eine Frage des sozialen Standes und auch nicht eine Frage des Geschlechts. Und die Paulusbriefe belegen, dass genau dies in dieser frühen Zeit praktiziert. Im Folgenden muss ich Sie um ein kleines bisschen Geduld bitten, denn die Begrifflichkeit hinsichtlich der gemeindlichen Arbeitsbereiche und Funktionen ist noch sehr offen. Die Wahl der Begriffe ist meines Erachtens ausgesprochen spannend, weil man in dieser frühen Zeit eben nicht einfach zurückgreift auf eine Amtsterminologie aus dem politischen oder dem religiösen Umfeld. Und in diesem Zusammenhang will ich schon einmal darauf hinweisen, es gibt weder bei Paulus noch in späteren Schriften des Neuen Testaments eine priesterlich definierte Funktion in der Gemeinde. Das entsprechende Wortfeld, das man hier erwarten müsste, fällt für die Funktionen in den frühen christlichen Gemeinden komplett aus. Ja, ach, jetzt muss ich noch, glaube ich, noch mal zurück. Genau, ich hatte schon diesen kurzen Text 1 Korinther 3, 5 bis 9, weil hier schon ganz wichtige Begriffe auf engstem Raum zusammenkommen. Er fragt, was ist nun Apollos, was ist Paulus? Also die Verkündiger, um die in Korinth in der Gemeinde gestritten wird. Und dann sagt Paulus, Beauftragte, Diakonoi, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und zwar, wie es einem jeden der Herr gegeben hat. Ich habe gepflanzt, sprich, ich habe die Gemeinde gegründet. Apollos hat begossen. Er hat danach weitergearbeitet. Gott aber ließ es wachsen. Daher ist weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, vielmehr nur der, der es wachsen lässt. Und er schließt dann, Gottes Mitarbeiter, nämlich sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Das heißt also, die Begriffe Diakonoi und Mitarbeiter, Synergoi, rahmen diesen kurzen Text. Und unmittelbar vor den Mitarbeitern erwähnt Paulus noch, dass jeder der Verkündiger von Gott den Lohn entsprechend der von ihm selbst aufgebrachten Mühe erhalten wird. Und auch der Begriff der Mühe und des sich Abmühens ist in den Paulusbriefen eng mit der Mühe verbunden, die mit der Verkündigung des Evangeliums verbunden ist. Wir haben hier also Folgendes, was wir aus dem Text sehen. Die Beauftragten, die Diakonoi, also Diakonos heißt gar nicht zunächst einmal Diener, sondern es geht um einen Auftrag, den eine Person erhält und den sie dann auszuüben hat. Das ist also ein sehr offener Begriff. In unserem Kontext ist dieser Bereich, womit der Diakonos betraut wird, die Evangeliumsverkündigung. Im Fall des Paulus, wie er es jetzt dargelegt hat, dass er durch die Verkündigung Gemeinden gründet. Im Fall des Apollos, dass er katechetisch wirkt, also Gemeinde festigend, Gemeinde aufbaut. Der Akzent liegt also bei der Beauftragung für eine bestimmte Zielgruppe, hier also die Getauften oder die Gemeinde. Wenn man auf den Begriff der Mitarbeiter schaut, ist der Arbeitsbereich auch die Evangeliumsverkündigung. Der Akzent liegt hier jetzt stärker auf der Beziehung zwischen dem Dienstherrn Gott, der den Auftrag gibt, und den Menschen, die er sozusagen ja in Arbeit nimmt, die er anstellt, wenn man fast so sagen möchte, die er in Dienst nimmt. Und das ist dann auch natürlich wichtig, dass zwischen diesen Mitarbeitern eine kollegiale Beziehung herrscht. Das heißt, wenn Paulus von seinen Mitarbeitern spricht und Mitarbeiterinnen, wie wir dann auch noch sehen werden, dann meint er nicht Menschen, die ihm zuarbeiten oder die er in Dienst stellt, sondern dann meint er seine Kollegen und Kolleginnen in der Verkündigung des Evangeliums. Etwas weiter im ersten Korintherbrief haben wir dann noch einmal genau diese Begriffe, die hier zusammenkommen, bezogen auf die Hausgemeinschaft des Stephanas. Diese Passage zeigt vor allem, welche große Bedeutung Hausgemeinschaften, die zumeist im Bereich von Handwerk und Handel angesiedelt waren, die also ihren Lebensunterhalt durch handwerkliche Produktion oder durch den Vertrieb von Waren erarbeiteten, welche große Bedeutung solche Hausgemeinschaften für die Ausbildung des Gemeindelebens besaßen. Vom Haus des Stephanas wird gesagt, dass es der Erstling Achaias sei. Das heißt, es sind also die Erstbekehrten in der römischen Provinz Achaia. Und sie haben sich also eingeordnet in den Dienst, in die Beauftragung für die Heiligen, also für die Gemeindemitglieder. Und das soll jetzt auch akzeptiert und respektiert werden, indem man diese Ordnung anerkennt, also eigentlich heißt sich unter diese Ordnung stellt, und auch Respekt soll denen, die sich so für die Gemeinde einbringen. Und müßig zu sagen, dass zu solchen Hausgemeinschaften selbstverständlich und immer auch Frauen gehören. Dann haben wir wiederum im ersten Korintherbrief noch einmal im 12. Kapitel eine Zusammenfassung der verschiedenen, exemplarische Zusammenfassung der verschiedenen Charismen, Gnadengaben in der Gemeinde. Und hier zitiert Paulus, das sieht man daran, dass der sprachliche Stil dann auch umkippt, in Vers 28 zunächst einmal schon eine ihm vorgegebene Liste. So hat Gott in der Ekklesia, sprich in der Kirche, beziehungsweise in der Gemeinde, also der Kirche vor Ort, die einen eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. Und ganz zum Schluss dieses kleinen Abschnittes kommt diese Liste noch einmal genau so. Und das ist nun interessant. Jetzt sind wir also bei den Begriffen, die uns vielleicht schon ein bisschen vertrauter sind. Was meint der Begriff Apostel? Er meint eine Person, die gesandt ist, um im Dienst und in der Autorität der Person, die aussendet, eine bestimmte Botschaft auszurichten hat. Im urchristlichen Kontext gibt es nun Überschneidungen zum Diakonos. Wir haben hier jedoch die Beauftragung durch einen übergeordneten Auftraggeber, selbstverständlich Gott in diesem Fall, und der Aufgabenbereich ist wiederum die Evangeliumsverkündigung. Unterschiede zum Diakonos bestehen nun darin, dass für einen Apostel ganz spezifisch ist, dass er beauftragt wird, das Evangelium zu verkünden und dadurch Gemeinden neu zu gründen. Und wichtig ist auch, die Beauftragung hat zu geschehen durch eine Begegnung mit dem Auferweckten. 1 Korinther 9,1 fasst Paulus das so schön zusammen. Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht den Herrn gesehen? Seid ihr nicht mein Werk im Herrn? Er ist Apostel, weil er den Herrn gesehen hat und weil aus dieser Begegnung in der Verkündigung die Gemeinde von Korinth entsteht. Ja, dann haben wir die beiden anderen Begriffe Propheten und Lehrer. Hier haben wir auch wieder den Aufgabenbereich der Verkündigung, aber Propheten und Lehrer wirken nicht gemeindegründend, sondern sie wirken in bereits bestehenden Gemeinden, indem sie diese Gemeinden eben im christlichen Glauben stärken. Man könnte das Ganze eben auch katechetisch, indem sie sie in die Glaubensüberlieferungen einführen und so weiter. Also, der spezifische Aufgabenbereich der Gruppe der Lehrer ist wohl die Auslegung der Überlieferungen für die jeweilige Gemeindesituation. Und ganz, ganz spannend ist die Aufgabe der Propheten. Sie sollen nämlich ergänzen, was in der Überlieferung fehlt, wenn neue Situationen auftreten, für die sozusagen die vorgegebene Überlieferung einfach keine Antworten bereithält. Und die Überzeugung ist, dass die Person, die diese Gabe prophetischen Redens hat, dass die eben durch das Nachsinnen über die Überlieferung, die konkrete Situation und das Gebet geistgewirkt zu der neuen, innovativen Erkenntnis kommt, wie man eine neue Situation bewältigen kann, gemäß dem Evangelium. Man könnte also sagen, dass die Gabe prophetischen Redens deswegen so wichtig ist für die Gemeinden, weil sie die vorgegebene Überlieferung, die Tradition aktuell hält. Prophetie ist sozusagen das innovative Element, das verhindert, dass mit der Tradition auf neue Fragen alte Antworten gegeben werden. Jetzt haben wir noch mal ganz kurz, schauen wir nur ganz kurz drüber, im Römerbrief eine vergleichbare Auflistung der Charismen. Hier haben Sie jetzt schon in der ersten Hälfte eben den Bereich der Verkündigung, den charismatischen Bereich mit den Begriffen, die wir schon besprochen haben. In der Mitte steht Trost und Ermutigung, was sowohl erreicht wird durch die Verkündigung als auch durch die Gemeindeorganisation. Und das ist jetzt genau der zweite wichtige Teil, dass nämlich Menschen auch da sind, die das Gemeindeleben organisieren, die die Infrastruktur bereitstellen, die finanzielle Ressourcen haben, die Gemeindemitglieder, aber auch umherreisende Glaubensgeschwister unterstützen, die Bedürftige Barmherzigkeit erfahren lassen und so weiter. Und das sind im Grunde genommen die beiden großen Aufgabenbereiche, die uns immer wieder begegnen, sicherlich mit einem Schwerpunkt in der Darstellung in den Briefen auf den Bereich der Verkündigung, aber auch der Bereich der Gemeindeorganisation ist ganz wichtig. Jetzt haben wir noch mal einmal 1 Thessalonicher 5,12, der älteste Paulusbrief, um 50 entstanden. Hier haben Sie noch einmal diese Bereiche. Hier haben, ist die Mühe sozusagen übergeordneter Begriff für die Vorsteherfunktion, also den organisatorischen Bereich, und den inhaltlichen Bereich, die Verkündigung, die Anleitung. Und in einem der jüngsten oder letzten Paulusbriefe, dem Philipperbrief, haben Sie diese beiden Bereiche zusammengefasst unter den Gruppenbezeichnungen Aufseher und Beauftragte. Diakonoi, da haben wir drüber gesprochen. Aufseher, das ist jetzt nun spannend, da steht nämlich Episkopoi, also der Begriff, aus dem sich unsere Bezeichnung Bischof abgeleitet hat. Aber in der damaligen Zeit ist das weit entfernt von dem, was wir heute mit dem Bischofsamt verbinden. Wenn man den griechischen Begriff Episkopos übersetzt ins Lateinische, haben Sie Inspektor, und da weiß jeder, das ist eine Verwaltungsaufgabe. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir haben hier wieder eine Gruppenbezeichnung im Plural, in der männlichen Form, aber auch hier darf man davon ausgehen, dass in diesen Gruppen jeweils Frauen vertreten waren. Und das werde ich Ihnen jetzt sofort auch darlegen anhand konkreter Beispiele, wiederum aus den Paulusbriefen. Natürlich das ganz prominente Beispiel, grüßt Andronikos und Junia, die zu meinem Volk gehören und mit mir zusammen im Gefängnis waren. Sie ragen hervor unter den Aposteln und waren auch vor mir in Christus. Was Paulus hiermit also sagt, er hat die beiden, wahrscheinlich ein Ehepaar, im Rahmen eines Gefängnisaufenthaltes wohl kennengelernt. Sie sind wie er Judenchristen. Sie haben schon vor ihm ihre Berufung erfahren. Und sie leisten offenkundig als Apostel eine hervorragende Arbeit. Und das kann sich nach dem, was wir zuvor gehört haben, eigentlich nur auf eine gemeindegründende Arbeit beziehen. Dann haben wir das schöne Empfehlungsschreiben für Phoebe. Paulus empfiehlt diese Glaubensschwester der Gemeinde in Rom. Er bezeichnet sie als Beauftragte, als Diakonos der Gemeinde in Kenchreae. Kenchreae ist ein Hafen, einer der beiden Hafenorte, die zu Korinth gehören. Das heißt, hier ist Phoebe sicherlich als Verkündigerin tätig. Und es wird weiter gesagt, dass sie vielen ein Beistand geworden ist, unter anderem auch Paulus selbst. Und diese Beistandsfunktion ist wohl nichts anderes als die Bezeichnung dafür, dass Phoebe auch im organisatorischen Bereich tätig ist. Sie ist ganz offenkundig, wie auch aus diesem kurzen Textstückchen hervorgeht, eine Geschäftsfrau, denn Paulus bittet darum, dass man ihr in jeder Angelegenheit beisteht. Und der griechische Begriff deutet darauf hin, dass er hiermit zunächst einmal eine Geschäftsangelegenheit meint. Sie soll also von der römischen Gemeinde hier unterstützt werden. Wenn sie aber selbstständige Geschäftsfrau ist, dann wird sie auch über eine Hausgemeinschaft verfügen, wahrscheinlich dieser Hausgemeinschaft vorstehen, ihr Haus öffnen für die Gemeinde in Kenchrae, die räumliche, die finanzielle Seite abdecken für das Gemeindeleben, und wahrscheinlich hat sie auch Paulus unterstützt, wie er selber hier auch sagt. Also Phoebe ist hier sozusagen organisatorisch und auch in der Verkündigung leitend in der Gemeinde von Kenchrae tätig. Sie hat wohl auch den Römerbrief auf ihrer Reise nach Rom im Gepäck gehabt. So war es üblich, dass man eben Vertrauenspersonen Briefe mitgab, was aber immer auch bedeutete, dass der Briefbote oder die Briefbotin vor Ort Rede und Antwort stehen können sollte über den Inhalt des Schreibens und über den Absender. Das heißt aber nicht weniger als das, wenn Sie wissen, wie theologisch qualitativ hochstehend und auch anspruchsvoll der Römerbrief ist, dass Paulus dieser Frau eine hohe theologische Kompetenz zugesteht. Ja, weitere Beispiele. Hier haben wir im Römerbrief noch einmal ein Ehepaar, Priska und Aquila, die Paulus als seine Kollegen bezeichnet. Er hat sie in Korinth kennengelernt. Sie waren sicherlich auch befreundet. Er sagt hier sogar in diesem Zusammenhang, sie haben für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten. Sie haben ihn also wohl unter Einsatz ihres eigenen Lebens auch aus einer schwierigen Situation geholfen. Auch die Bezeichnung als Mitarbeiter deutet hier wieder auf verkündigende Tätigkeit hin. Das Gleiche gilt in Philippi für die beiden Frauen Euodia und Syntyche. Dann haben wir in Rom selbst eine ganze Gruppe von Frauen, denen Paulus bescheinigt, dass sie viel Mühe aufgewandt haben, im Herrn und für euch, also die römische Gemeinde. Und auch hier darf man wieder davon ausgehen, dass hier eine leitende Funktion gemeint ist. Sicherlich im Bereich der Verkündigung, möglicherweise aber auch im Bereich der Organisation. Und dann möchte ich noch auf eine letzte Stelle hinweisen, die aus einem Abschnitt stammt. 1 Korinther 11, das 11, 2 bis 16 ist ein Abschnitt, ich sage mal salopp, der nicht gerade zu den Highlights paulinischer Argumentationskunst gehört. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass er ganz entsetzt ist, dass zumindest einige Frauen in Korinth das nicht mehr männlich und weiblich aus der Tauftradition doch sehr wörtlich genommen haben und offenkundig auch demonstrieren wollten, dass sie nun Söhne Gottes sind und sich wahrscheinlich eine männliche Kurzhaarfrisur haben schneiden lassen. Das war für die damalige Zeit natürlich ein Verstoß gegen die gesellschaftlichen Konventionen und Paulus war entsetzt. Und deswegen versucht er auch, mehr schlecht als recht, hier die Argumente zusammenzutragen, weswegen Frauen sich unmöglich so benehmen dürfen. Was aber ganz entscheidend und wichtig ist, er sagt oder er stellt überhaupt nicht in Frage, dass Männer und Frauen dieselben Funktionen ausüben sollen. Wenn er hier sagt, jeder Mann, der betet oder prophetisch redet, jede Frau, die betet oder prophetisch redet. Und für Paulus ist die Gabe prophetischen Redens eigentlich die entscheidende Gabe, damit die Gemeinde im Glauben und in ihrem Glaubensleben, in ihrem Gemeinschaftsleben Fortschritte machen kann, dass sie wachsen kann, dass sie spirituell auch wachsen kann. Und wenn eben er selbstverständlich davon ausgeht, dass auch Frauen prophetisch reden, dann ist das nicht nichts. Ganz kurz vielleicht kommen wir auch gleich in der Diskussion darauf. Es gibt ja die berühmt-berüchtigte Stelle ebenfalls im 1. Korintherbrief im 14. Kapitel, die Frau schweige in der Gemeindeversammlung. Ich sage jetzt nur ganz plakativ, das ist ein Kuckucksei, das spätere Generationen wahrscheinlich im Kontext der Theologie der Pastoralbriefe in das paulinische Briefnest gelegt haben. Nach allem, was wir sonst und was ich Ihnen jetzt ja auch dargelegt habe, aus den Paulusbriefen und damit aus den paulinischen Gemeinden erfahren, waren Frauen hier auf jeden Fall aktiv und gleichberechtigt in leitende Funktionen des Gemeindelebens eingebunden. Das ist jetzt auch mein Fazit und damit habe ich ganz tapfer meine Dreiviertelstunde eingehalten. Die Paulusbriefe belegen also, Mitte des ersten Jahrhunderts sind Frauen, und es sind nicht wenige Frauen, namentlich bezeugt, die aktiv eingebunden sind in die beiden zentralen Arbeitsbereiche Verkündigung, extern und intern, sowie Gemeindeorganisation. Und sie erhalten dieselben Funktionsbeschreibungen und Bezeichnungen wie Männer auch. Ja, damit bin ich am Ende meiner Ausführung. Vielen Dank.
Ihr müsst noch mal klatschen, weil ich erst jetzt die Stummschaltung.
Frau Grünfelder, dürfte ich Sie vielleicht bitten, jetzt noch mal, weil das wieder nicht funktioniert, die PowerPoint einfach rauszunehmen?
Ja, das mache ich.
Wunderbar, ja.
Ganz herzlichen Dank, Frau Gielen, für dieses kompakte Referat. Es hat einerseits diese Lockerheit gezeigt, wie wenig problematisch die Dinge sind, mit denen wir jeden Tag hier zu tun haben als Seelsorgende und in der Kirche von heute. Und die Inspektoren waren für mich neu. Das hat auch ein ganzes Bilduniversum geöffnet. Und ganz herzlichen Dank für diesen genialen, intensiven Vortrag in knapp 45 Minuten, diesen ganzen Strauß zu öffnen.